Moin Lukas.
Moin Lutz.
Das wird eine gefrustete Folge, das kann ich hier schon mal ankündigen, aber wir werden trotzdem natürlich über die Bundesliga sprechen und wir haben, wenn das Thema Frust aufkommt, dann ist die zweite Liga bei uns nicht weit und hier und da habe ich mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, du bestimmt auch, oder?
Na sicher, Folge 72, ich habe England und Spanien dabei, abgesehen von der zweiten Liga, über die wir eingangs gerne sprechen.
Ja, sehr gerne, wir gehen rein. Zweite Folge, wollte ich gerade sagen. Folge 72 der Couch Capitanos. Hier kommt das Intro. Lukas, habe ich letzte Woche noch freudig gesagt, ja, es ist ein Schneckenrennen in der zweiten Liga und das ist ja irgendwie für unsere beiden Teams auch ganz okay, weil wir haben noch keinen Boden verloren, weil alle anderen mindestens genauso dumm und schlecht sind. Es fängt langsam an, weh zu tun. Spoiler für alle, die Ergebnisse noch nicht gesehen haben, am Dienstag erfahrt ihr es hier natürlich als allererstes. Vorher habt ihr euch wahrscheinlich noch nicht informiert, aber sowohl der HSV als auch der 1. FC Köln haben verloren, nachdem uns eigentlich mal wieder alle Bälle abnahmebereit serviert wurden von allen Zweitliga-Partien und Konstellationen. Es hätte wieder mal besser nicht laufen können. Nur selber haben wir nicht gepunktet, wa?
Nee. Ich habe ja noch zu dir im Scherz gesagt, es hat noch keinen Heimsieg gegeben, bevor wir ran durften heute Mittag und dass das wegen mir gern so bleiben darf, aber du höchstwahrscheinlich was dagegen hast. Turns out, ihr macht mit, aber wir halt auch, beziehungsweise auch nicht. Nürnberg gewinnt Hannover gewinnt 1-0 gegen uns. Ich mache kurz den Anfang und dann darfst du dich auskotzen, du warst ja auch im Stadion. Was habe ich da gesehen? Ich habe ein echt schlechtes Fußballspiel gesehen. Hannover hat nach einem Trainerwechsel mit der Ex-FC-Legende Dirk Lottner an der Seite Standards ganz gut getreten und am Ende auch einen davon ausgenutzt. Wir haben einen Schiedsrichter erlebt, der, wie soll ich sagen, leicht fehlbesetzt war und in seiner Linie überfordert, insbesondere was das Kartenzeigen angeht. Also das hat auch der Kommentator mehrfach betont, dass er nicht nachvollziehen kann, welche Linie der jetzt genau beabsichtigt zu fahren, hat die Tickets verteilt wie nichts Gutes. Und das erwähne ich deshalb, weil Paccarada zweimal Foul spielt und zweimal Gelb sieht und beide Foul spielt. Naja, also ob die beide überhaupt gelbwürdig sind, ist wirklich in Frage zu stellen. Geht dann nach 50 Minuten vom Platz und spätestens dann ist das Ding eigentlich durch. Aber das ist halt auch keine Entschuldigung. Ich habe ja vor dem Spieltag schon gesagt, boah, weiß ich nicht, Hannover ist so eins von diesen Teams, die haben einen viel besseren Kader, als der Tabellenplatz vermuten lässt. Gefährlich, ähnlich wie die Hertha, ähnlich wie auch Karlsruhe, ähnlich wie am Ende auch Nürnberg. Das sind richtig schwierige Dinger zum Schluss. Ja, und dann verlierst du da halt 1-0, komplett unnötig, wenn man auch die anderen Ergebnisse, auch euer Ergebnis sieht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hätten wir heute gewonnen, hätte ein Sieg gegen Regensburg gereicht und dann wäre gut gewesen.
Ja, genauso ist das gleiche beim HSV. 3 Punkte mehr auf dem Konto, viel besseres Torverhältnis. Da reicht dann am Ende nur noch genau ein Sieg aus 3 Spielen. Und alle haben wieder für uns gespielt. Düsseldorf holt irgendwie noch crazy einen Punkt, nachdem sie 0-3 zurückgelegen haben. Aber das ist eigentlich auch gar nicht der Rede wert, weil ob Düsseldorf jetzt am Ende 49 oder 48 Punkte hat, das kann uns getrost egal sein, wenn wir jetzt einfach mit 56 da stehen würden, ihr mit 57, dann kannst du halt wirklich das Konfetti schon mal auspacken. Aber das war heute eine so derart schlechte Leistung, wenn man sich die Stimmen dazu durchliest oder auch was gesagt wurde zu diesem Spiel. Da fehlt nicht nur die Leichtigkeit, das ist gerade wirklich einfach komplett gar nichts. 8 Tore kassiert in 3 Spielen. Diese Serie ohne Niederlagen, dass diese ganze Euphorie, die da über Polzin und auch die Mannschaft und die Leistung, die ja wirklich zwischendurch richtig gut und souverän aussahen, das ist gerade alles verflogen. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass ihnen das nicht wieder entgleitet. Am Ende, ich glaube nicht dran, dass es entgleitet, weil die anderen eben auch so schlecht sind. Und ich sehe keins der Teams, Magdeburg, Elversberg, Paderborn, Düsseldorf, Lautern, jetzt sogar mit Abstrichen noch irgendwie wieder Karlsruhe in der Verlosung. Ich sehe keins dieser Teams 3 aus 3 gewinnen. Dementsprechend, da sind noch Konstellationen, die spielen alle immer noch irgendwie wieder gegeneinander, was für uns ja super gut ist. Paderborn muss jetzt am Freitag nach Schalke. Das ist auch immer eine Wundertüte. Düsseldorf spielt in Braunschweig. Das ist auch nicht einfach. Und dann ist hier noch irgendwie eine direkte Partie mit Lautern mit Karlsruhe gegen Kaiserslautern. Und die nächsten Spiele, das sieht das wieder genauso aus. Da spielen die auch wieder alle gegeneinander gefühlt oder haben schwere Partien. Ich sehe es schon kommen, der HSV holt am Ende gar keinen Sieg mehr, sondern holt noch 2 mickrige Punkte und kommt damit trotzdem direkt hoch. Es ist wirklich frustrierend, weil du willst dir ja auch eine Euphorie erarbeiten. Und da war der HSV auf einem sehr guten Wege. Und hat sich das jetzt in den letzten 3 Wochen einfach wirklich komplett wieder selber mit dem Arsch eingerissen, weil davon ist gar nichts mehr zu spüren. Die Stimmung im Stadion war katastrophal, alle Leute waren richtig gefrustet, die Spieler wirkten mutlos, ideenlos und harmlos. Und das ist eine Kombination, die willst du im Aufstiegsrennen überhaupt nicht haben.
Ja, danke schön. Also diese Kombination, die beobachte ich bei uns schon die ganze Saison. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin überhaupt kein Struber-Fan und also es ist mir schon auch klar, dass Keller den nicht rauswirft, weil sein Job am seidenen Faden des Trainers hängt. Das ist schon verständlich. Und gleichzeitig muss ich sagen, nein, du steuerst darauf zu, dass wenn du aufsteigst, und ich sehe das noch nicht so selbstverständlich wie du, denn pass mal auf, am Ende kommen da eben doch nochmal 1-2 Verfolgermannschaften, die nach hinten raus punkten. Das kann ja nicht ewig so weitergehen, dass die ganze Liga keinen Bock hat und dieses Schneckenrennen sich bis zum Schluss vor. Das kann ja nicht gut gehen. Wenn das irgendwie der Trumpf ist, den du als Ass im Ärmel hast, ja, dann verlässt du dich auf ganz schön dünnes.
Ich verlasse mich aber auf die Dummheit und auf die Inkompetenz der anderen.
Ja,
und ich sag's dir, ich sage dir, am Ende steigen 2 Teams direkt auf und beide haben weniger als 60 Punkte.
Ja gut, das ist, das ist jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich, da hast du schon recht. Letzten Endes, worauf ich hinaus wollte, ist, egal ob wir jetzt aufsteigen und wie wir aufsteigen, das Wie ist das Frustrierende an der ganzen Nummer, denn als Aufsteiger bist du eigentlich darauf angewiesen, auf so einer Erfolgswelle in Liga 1 reinzureiten. Die sehe ich bei uns schon mal gar nicht und ehrlicherweise bei euch, auch wenn ich es aus der Entfernung jetzt betrachte, auch schon nicht mehr. Ja, das wäre vor 6 Wochen wäre das Momentum gewesen, was ihr gebraucht hättet, um aufzusteigen. Dann Aufstieg, ihr hättet das gut mitnehmen können. Bei uns sehe ich es gar nicht mehr. Wir hatten das maximal vor Weihnachten, als wir irgendwie 8-9 Spiele in Folge gewonnen haben. Und dann gehst du mit so einem Rumpelaufstieg in Liga 1, das kann nicht gut gehen. Also das Fundament, das ist einfach so schlecht und ja, mich frustriert es ungemein. Jetzt hast du nächste Woche Regensburg zu Hause in Köln zu Gast, ist auf dem Papier ein Pflichtsieg und ja, vielleicht gewinnst du das auch wieder, ähnlich wie gegen Münster, irgendwie mit Hilfe von individueller Qualität. Aber vom Konzept her, von der Spielanlage her, von der Idee her, von dem, was der Trainer den Jungs an Lösungsmöglichkeiten mitgibt. Das ist so dünn. Das ist sowas von nicht ausreichend für erste Bundesliga. Mich frustriert das alles so ungemein.
Ja, ich habe es ja auch schon gesagt, die Euphorie ist auf jeden Fall verflogen. Der HSV hatte einen richtig guten Lauf, wenn man sich einfach nur die letzten Spiele anguckt und die 3 letzten Spiele jetzt ausklammert, wo man aus 3 Partien wirklich nur einen Punkt geholt hat. Es sah vorher so gut aus. Du hast nur eine einzige Niederlage in 10 oder 11 Spielen gehabt, verlierst in Paderborn, wo du wirklich sagen kannst, ja, juckt, Leute, ist doch egal. Danach gewinnst du zu Hause 4-1 gegen Lautern, 3-0 in Magdeburg und 0-0 gegen Elversberg. Kleiner Ausrutscher könnte man sagen, das Spiel hätte man gewinnen müssen, man war deutlich besser und dann gewinnst du nochmal 3-0 in Nürnberg und dann scheißt du dich ein, warum denn? So, du musst einfach nur aus den Spielen Braunschweig, Schalke, Karlsruhe, wenn du da einen Sieg holst und einen Unentschieden, was bei den Gegnern und der Konstellation auf Schalke innerhalb von 90 Sekunden in Überzahl gewesen, wenn du dir das einfach mal zusammenrechnest und selbst einfach nur der Sieg auf Schalke, 2 Punkte mehr, das hätte am Ende trotzdem gereicht, dass du jetzt wirklich sagst, ja komm, einen bummeligen Sieg jetzt noch, Darmstadt, Ulm oder Fürth, das ist drin, aber dann hättest du einfach schon so beruhigt schlafen können. Aber durch jetzt diese Minusserie, das gibt mir einfach gerade wenig Hoffnung, dass die sich da nochmal rausziehen und dann wirklich man eben jetzt nochmal also es reichen ja zwei Siege. Wenn du jetzt zwei Siege holst in den nächsten Spielen, dann bist du aufgestiegen. So, es ist so einfach, aber gerade fehlt mir wirklich die Fantasie, wie die überhaupt noch einen Punkt holen sollen, weil das war heute wirklich schon wieder gar nichts. Aber es tut gut, das nochmal einfach zu äußern, weil es ist noch alles drin und jetzt muss aber wirklich eine Reaktion auch kommen, weil wenn das vierte Spiel jetzt wieder nicht gewonnen wird und du da wirklich in eine Situation kommst, wo auf einmal wieder zwei Teams hinter dir in Schlagdistanz sind, mit einem Spiel an dir vorbeizuziehen, dann wird der Ködel in der Hose nicht kleiner. Das kann man schon mal einfach prophezeien. Das haben wir in den letzten Jahren oft genug gesehen. Und ich hoffe wirklich, die Reaktion kommt. Aber lass uns gerne auch, weil sonst, das wird hier sonst auch eine Sonderfolge. Ich könnte jetzt easy 90 Minuten hier einen Stand-up halten, wie ich einfach nur über den HSV rante. Ich möchte in dieses Rabbit Hole nicht rein, weil ein Sieg und ein bisschen Glück bei den anderen Teams, Lukas, und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus für uns beide. Und deswegen lass uns dieses Kapitel doch einfach mal schließen. Wir gucken freudig auf den nächsten Spieltag und hoffen aufs Beste. Und dann geben wir jetzt einfach mal so ein paar wilde internationale Spiele. Und da habe ich einfach, ich werfe einfach mal das Wort Klassiko rein, Lukas.
Ja, sicher. Habe ich doch auch auf meinem Zettelchen stehen, aber mach du mal.
Ja, es war ein Klassiko, wie man ihn sich wünscht. Es war torreich, es war ereignisreich. Naja, eigentlich muss man sagen, die Szenen mit den roten Karten vielleicht ein bisschen ausgeklammert. Das wünscht man sich nicht unbedingt zwangsläufig, dass sowas passieren muss, aber irgendwie natürlich genau die richtige Würze. Du hast ein Pokalfinale zwischen zwei der größten Clubs auf dieser Welt, FC Barcelona gegen Real Madrid, und dann geht das auch noch in die Verlängerung. Kurz vor Schluss wird das Spiel entschieden und dann knallen alle Sicherungen raus bei Real Madrid und es gibt einfach mal saftige drei rote Karten für Rüdiger, Vázquez und Bellingham. Ich habe das Video nur gesehen, wie Rüdiger über den halben Platz irgendeinen Eisbeutel nach dem Schiedsrichter wirft, und da muss ich auch mal wirklich fragen, nicht so tief, Rüdiger, keine Kapriolen, das war einmal zu doll. Aber ja, insgesamt ein sehr unterhaltsames Spiel, und das sind das ist ja eigentlich auch die Traumkonstellation, dass du wirklich auch erst im Finale dieses Spiel hast. Schön, finde ich toll.
Ja, genau, bis auf alles, was nach dem Schlusspfiff passiert ist, war es wirklich toll. Und das Tollste, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Olympico de la Cartuja, das ist das Stadion in Sevilla. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, vielleicht auch, weil die Kulisse entsprechend war, dadurch, dass das Stadion halb aufgeteilt war zwischen den Madrilenen und den Jungs aus Barcelona. Und ich fand einfach auch die Atmosphäre, und so als so ein bisschen dieser Drohnenflug darüber passiert ist, der Blick von oben, die Vogelperspektive, runde Nummer. Mir war dieses Stadion so nicht so bekannt in der Form, dass das wirklich auch so eine Stimmungs-Oase ist.
Groß auch.
Ja.
70.000 Leute passen da rein.
Ja, also da muss man dazu sagen, das ist natürlich modernisiert, wenn nicht sogar neu. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist mindestens modernisiert. Sehr cooler Ground. Das fand ich irgendwie so den schönsten Side-Fact an der ganzen Geschichte. Und was ich auch sagen muss, was ich cool fand, war, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, der Pokal wurde reingetragen von einem Kind, das ein Athletic Bilbao-Trikot anhatte, weil die der Titelverteidiger sind, und links und rechts begleitet von den diesjährigen Finalisten. Finde ich auch irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland, das ist das glaube ich so nicht.
Das gibt's aber
wirklich nicht. Fand ich einfach irgendwie cool. So wird auch einfach nochmal der ganz kurze Schwenk in die Vergangenheit gemacht, und der amtierende Titelverteidiger wird gewürdigt, und dann kann es auch losgehen mit der Gegenwart und der Zukunft. Und das Spiel an sich, ja, da war viel drin. Gerade aufstellungstechnisch bei Madrid, ja, Mbappé ist dann irgendwann von der Bank gekommen. Ich glaube, dass es das für Ancelotti war nach der Saison. Also auch jetzt wieder einen Titel verpasst, wenn auch nicht
den wichtigsten. Leverkusen findet das gar nicht gut.
Leverkusen findet das überhaupt nicht gut, weil Xabi Alonso natürlich als designierter Nachfolger schon fast feststeht. Aber ehrlich gesagt glaube ich, das war's. Und ich muss sagen, ich gönn's Barcelona auf eine gewisse Art und Weise. Ich gönn's vor allen Dingen Hansi Flick. Ich finde das eine coole Geschichte, dass der sich da auch mit seinem Staff, wenn du das so siehst, das ist ja nicht so, als hätte der da irgendwie 22 Kartoffeln in den Staff gepackt. Nein, das sind so ein, zwei Deutsche, die sich da irgendwie richtig heimlich fühlen. Absolute Legende. Und richtig, ja, aber es ist richtig cool zu sehen irgendwie und auch für das Renommee der deutschen Trainer und des deutschen Fußballs finde ich das cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
Finde ich auch cool, Heiko Westermann im Weltfußball endlich angekommen in der absoluten Spitze, da wo er immer schon hingehört hat. Ich habe eben kurz noch mal ein bisschen recherchiert bezüglich des Olympiastadions in Sevilla, weil ich war ja sogar schon mal in Sevilla und auch auf dem Olympiagelände, weil man da kostenlos parken konnte und ich dann mit dem Bus zu meinem Hotel gefahren bin, weil in der Stadt Sevilla, jeder, der schon mal versucht hat, dort sein Auto zu parken, der wird wahnsinnig geworden sein, weil es gibt da sehr viele Tiefgaragen, aber die Tiefgaragen sind ungefähr so groß wie so ein kleiner Hamsterkäfig und du kommst da wirklich, also es ist wirklich ein Graus. Das Stadion erbaut 99 und wurde letztes Jahr jetzt aber umgebaut zu einem reinen Fußballstadion. Mhm. Und das heißt von 70.000 auf 57.619 Zuschauer klein geschrumpft, obwohl das Stadion erst 99 erbaut wurde, beziehungsweise 97 angefangen, 99 fertig. Da muss ich doch fragen, wann war denn Olympia in Sevilla? Das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Also da war auf jeden Fall noch die Leichtathletik-WM 99, Olympia Sevilla. Das muss ich jetzt erstmal googeln. Falls du was anderes zu erzählen hast, gerne, hau gerne raus. Weil wann war denn da, ich bin gerade komplett verwirrt. Es war eine Expo irgendwie, da steht das Gelände. Also ich kann mich nicht an Olympiade, oder heißt es einfach nur Olympiastadion, ohne dass da eine Olympiade war? Das ist ja irgendwie auch komisch.
Ne, davon gehe ich aus. Ich kann mich nämlich auch nicht dran erinnern. Aber nee, zu dem Spiel habe ich eigentlich nichts mehr zu erzählen, außer vielleicht, dass Jamal wirklich mal darüber nachdenken sollte, wie viel Sonnenbrillen er auf einmal tragen muss. Das sah schon vogelwild aus, aber ich glaube, das ist halt genau dieses Social-Media-Phänomen trifft auf Jahrhunderttalent. Der Typ prägt halt eine komplette Generation auf Insta und TikTok und hast du nicht gesehen. Und kriegt es aber so hin, dass er nicht als Pausenclown wahrgenommen wird, der das nur der Show wegen macht, sondern irgendwie ist der einfach noch ein Teenager. Ja, und das ist recht authentisch.
Der ist 17.
Und
gewinnt jetzt hier schon Titel um Titel. Es ist wirklich einfach absurd. Und ich habe letztens auch irgendwie einen kurzen Take dazu gesehen. Selbst Messi war in dem Alter nicht so gut. Und da muss man ja wirklich mal gucken, die Statistiken, wann Messi angefangen hat, so richtig durchzustarten. Das war wirklich 1, 2, 3 Jahre später, bis der dann auch relativ schnell auf absolutem Weltniveau war. Ich glaube, erst ein Ballon d'Or mit 21 gewonnen. Aber da ist Lamine Jamal ja wirklich nochmal dabei, das nochmal zu pulverisieren und einfach vielleicht, wenn der so weitermacht, dann gewinnt er ja in den nächsten 1, 2 Jahren Ballon d'Or, bevor er 20 wird. Also das ist wirklich gerade komplett irre, was der Typ leistet. Und ja, eine tragende Säule in dieser Pokalsiegermeister-Mannschaft ist, beim Europameister schon war und vielleicht jetzt irgendwie noch in der Champions League groß auftrumpft. Das ist schon wild. Da sind wir gerade dabei, so ein absolutes Jahrhunderttalent, den nächsten Weltstar, der reift jetzt gerade erst so richtig ran und der ist halt wirklich 17. Überleg dir mal kurz, wie das wie so eine Top-Karriere von einem Spieler verläuft. 5 Jahre absolutes Top-Niveau. Wenn er das jetzt macht, dann ist er 21. Dann hat er von 17 bis 21 5 Saisons gespielt auf absolutem Top-Niveau. Vielleicht schon Fußballer des Jahres, vielleicht schon Weltmeister geworden. Und dann hat er aber eigentlich noch mal, wie alt ist er, 21? Hat er noch mal gefühlt 15 Jahre Zeit. Das ist
Das ist irre. Also das ist komplett irre, wenn du es auch vergleichst. Ne? Wir haben uns alle verneigt und unseren Hut genommen vor Thomas Müller, der jetzt sein 500. Bundesligaspiel absolviert hat. Und wie viel Spiele soll der am Ende des Tages auf dem Tacho haben? Also du kannst es hochrechnen, wenn der verletzungsfrei bleibt. Ne? Aber das ist absolut irre. Lass uns, also wenn du nichts dagegen hast, das Spiel gerne zumachen, denn wir sind gerade live dabei, die letzten 30 Sekunden des Spiels Liverpool gegen Tottenham auf der Insel zu gucken. Liverpool führt 5-1 und warum erwähnen wir das überhaupt? Liverpool wird damit Meister werden und die ganze Anfield Road steht gerade Kopf bereit, das Ding entgegenzunehmen beziehungsweise einfach die Arme in die Höhe zu recken. Und ich würde sagen, Slot Machine, auch Mo Salah hat nach 4 Spielen und jeder Menge Kritik in der englischen Presse getroffen. Völlig verdiente Meisterschaft, oder? Nee, das war zu frech. Völlig verdiente Meisterschaft, oder?
Absolut verdient. Hätten viele ihnen, glaube ich, nicht zugetraut, weil man den Kader gar nicht so großartig verstärkt hat oder umgebaut hat. Das sind irgendwie, ein paar Ergänzungen gekommen, aber nichts Weltbewegendes, wie es vielleicht in anderen Saisons war, dass man für sehr, sehr viel Geld Spieler geholt hat. Das waren eher punktuelle Verstärkungen, aber die haben wir sofort gegriffen. Gravenberch, da schütteln sich wahrscheinlich, schütteln jetzt noch die Köpfe in München und fragen sich, wie konnte das passieren, dass wir das nicht hinbekommen haben, den bei uns so zu integrieren, weil in dem System funktioniert er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und absolut verdiente Meisterschaft. Also dadurch, dass City dieses Jahr auch eine sehr geringe Rolle gespielt hat im Meisterschaftskampf, durch einen sehr krassen Downswing in der Mitte der Saison, wo sie irgendwie aus 10 Spielen irgendwie 4-5 Punkte geholt haben, das war viel zu wenig. Ganz so krass war es, glaube ich, nicht. Aber die haben, glaube ich, in 10 Spielen nur 1-2 Siege geholt, so um den Winter herum. Und da ist Liverpool ja schon echt davon gezogen. Die haben einfach jetzt 15 Punkte Vorsprung und Spieltag 34. Ja, dann bist du am Ende verdient Meister. Also am Ende ist man immer verdient Meister, wenn man Meister wird, weil man dann mehr Punkte hat oder mehr Tore als alle anderen. Aber es gibt ja wirklich noch verdientere Meisterschaften oder unverdientere Meisterschaften. Und das ist eine Kategorie, absolut verdient. 2 Niederlagen nur. Das finde ich immer schon ein gutes Indikat dafür, einen guten Indikator dafür, dass man einfach eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat, wenn man wirklich kaum geschlagen wurde. Wobei man dazu auch sagen muss, Arsenal hat auch nur 3 Niederlagen, ne? Dazu aber auch 13 Unentschieden und da kommt dann die kleine Gap zustande.
Das ist genau der Punkt, die Unentschieden. Derweil, der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich gerade selber live sehen, aber es sind richtig schöne Bilder. Einige Spieler haben Tränen in den Augen, die Fans sowieso. Andere Spieler, weiß ich nicht, können es glaube ich noch so gar nicht so richtig fassen. Und es hat sich lange angedeutet. Ich denke, das spielt hier auch mit rein. Eben habe ich gelernt, 8 von den Jungs, die auch unter Jürgen Klopp schon Meister wurden, sind jetzt nochmal Meister geworden. Das ist gar nicht so wenig. Das zeigt auch, dass Klopps Fußabdruck einfach noch recht groß ist. Und natürlich braucht das ein bisschen Zeit, bis Slot da auch sein eigenes Thema etabliert hat. Aber who cares? Er ist Meister.
Erste Saison Meister
in seiner Premierensaison
in der Premier League. Ja,
genau.
Wollte gerade sagen, also das schaffen ganz, ganz wenige Trainer, auch wenn Liverpool sich durch das Erbe von Klopp in eine Situation gespielt hat und manövriert hat die letzten Jahre, dass sie eben im jedes Jahr eigentlich um die Meisterschaft mitspielen können, auch wenn das letztes Jahr vielleicht nicht so gut war. Man sieht ja jetzt auf einmal, dass ja die Qualität auf jeden Fall immer da war. Und natürlich hast du auch mal eine Phase, wo nicht alles zusammenläuft und dann brauchst du vielleicht einfach einen neuen Impuls, den Slot jetzt gesetzt hat, hier und da ein paar Kniffe angepasst und auf einmal hast du dann eine absolute Meisterschaftstruppe und ja, ganz schön zu sehen, wie jetzt auch die Stadt Liverpool endlich, muss man ja eigentlich sagen, die zweite Meisterschaft auch in dieser neuen Ära jetzt eingefahren hat, weil sie waren sehr oft sehr nah dran, die hatten schon absolute Fabelsaison, wo sie knapp 100 Punkte geholt haben, irgendwie 96, 97 und damit nicht Meister geworden sind, weil City einfach noch besser war. Die haben sich das schon verdient, die Stadt hat sich das verdient, diese Stadt ist absolut eine der Fußballhochburgen dieser Welt mit diesem Verein, gibt wenig Städte, wo eine Stadt getragen wird von einem Verein, da fällt mir in Deutschland, fällt mir da Gelsenkirchen ein, wo die Einwohnerzahl im Vergleich zu den Mitgliedern einfach komplett absurd ist, was das für eine Ratio ist. Da ist gefühlt einfach jeder in diesem in dem Verein ein Mitglied, auch wenn natürlich viele andere aus anderen Städten auch Mitglied sind. Aber ähnlich ist es auch bei Liverpool. Das ist einfach, diese Stadt ist der Verein und umgekehrt. Und das ja ist immer, das sind die Geschichten, die wir sehen wollen. Man wird immer so ein bisschen deromantisiert, weil auch natürlich Liverpool jetzt kein Verein ist, ja, da arbeiten noch die Leute aus dem Werk im Verein und die haben sich das alles hart erarbeitet. Nee, das ist ja schon auch so, dass da einfach mittlerweile Milliarden im Spiel sind. Aber dann doch lieber so als so ein seelenloses Manchester City, die eigentlich mehr oder weniger aus der Versenkung gekommen sind und irgendwie so aus dem ewigen Mittelmaß jetzt halt so eine Fußballmacht sind, einfach nur mit, ja, man kann nicht sagen mit wenig Tradition, aber auf eine andere Art und Weise als Liverpool, finde ich.
Ja, definitiv. Sehr schön. Ich freue mich gerade, das zu sehen und freue mich, dass City auch weit abgeschlagen es nicht geschafft hat. Wir haben, glaube ich, zu Beginn der Saison schon drüber gesprochen. Arsenal und Liverpool sind so die beiden Teams, denen wir es arg gönnen würden. Können wir einen Haken hinter dran machen? Das ist so eine der ersten Entscheidungen in den Top-Ligen. Klar, Paris ist pretty much, ich glaube, die sind auch rechnerisch schon Meister sogar.
Ja, ist aber keine Top-Liga.
Genau, ist keine Top-Liga, deswegen können wir das auch wieder streichen. Aber ja, die Entscheidung in der Bundesliga steht aus. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Hast du noch irgendwas vom internationalen Parkett, was du besprechen möchtest?
Nein, aber ich habe die perfekte Überleitung zu 3 aus 9, weil wir das Spiel nicht drin haben. Und Harry Kane, wir sind gerade noch in der Premier League, er lebt nach wie vor. Dieser Mann ist Tottenham durch und durch, weil diesen Spieltag haben die Bayern es noch nicht geschafft, Meister zu werden. Aber Harry Kane hat es geschafft, sich seine 5. gelbe Karte zu verdienen und damit nächste Woche, wenn die Bayern sehr wahrscheinlich Meister werden, nicht auf dem Platz stehen zu dürfen. Dieser Mann, er hat einfach eine Titelallergie und ich finde es einfach wirklich zu lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal wechselst du zu den Bayern und dann wird Leverkusen Meister, das erste Mal überhaupt, das erste Mal seit 11 Jahren, dass nicht die Bayern Meister werden. Und dann wirst du Meister und darfst nicht auf dem Platz stehen, obwohl du einfach der Top-Torjäger bist dieses Teams und dann dir so eine absolut völlig dämliche gelbe Karte abholst. Du kriegst Harry Kane aus Tottenham, aber Tottenham nicht aus Harry Kane. Finde ich toll. Jetzt können wir zu 3 aus 9 gehen. Du hast gerade von Entscheidung gesprochen in dieser Liga, die sich Premier League nennt. In der Bundesliga gibt es auch noch einige Entscheidungen. Und sowohl unten als auch in der Mitte und um die europäischen Plätze. Und ein Spiel, was da relativ wichtig war, ist Kiel gegen Gladbach. Kiel kämpft weiterhin um den Abstieg und hat schon mal wichtige Punkte eingefahren, um am Ende doch vielleicht noch von der Relegation träumen zu dürfen. Und die Gladbacher lassen wieder mal ein wenig federn. Das war ein wildes Spiel. Am Ende geht das 4-3 aus zugunsten der Kieler. Die sind eigentlich schon sehr, sehr gut auch in dieses Spiel gestartet und gehen eigentlich mit einem guten Pölsterchen 2-0, gehen sie in die Halbzeit. Und dann aber innerhalb von knapp 10 Minuten kann Gladbach das ausgleichen. Und dann ist es so ein bisschen Ping-Pong hin und her. Und am Ende ist der doppelte Maschino in der 90 plus Ersten da. Und Kiel gewinnt dieses vogelwilde Spiel. Am Ende verdient. Wenn man sich die Werte anguckt, dann kann man sagen, Kiel hat da auf einem ähnlichen Niveau mitgespielt, auch wenn hier und da so diese klassischen Werte, die bei spielstärkeren oder schwächeren Mannschaften dann eben den Unterschied machen, sowas wie Passquote, gespielte Pässe etc. Das erwarten wir von Kiel nicht, dass die da die Oberhand haben, aber insgesamt haben sie sich einige Chancen herausgespielt, mehr Torschüsse, haben es ein bisschen mehr gewollt, sagt man dann ja immer. Was sich dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen wiedergespiegelt hat mit dem Last-Minute-Treffer. Ja, die haben die Punkte so ein bisschen erzwungen, würde ich sagen.
Ja, kann man genauso sagen. Letzten Endes auch so ein wenig formentsprechend, hätte ich beinahe gesagt. Gladbach hat ja jetzt mit diesem Spiel drei Spiele in Folge verloren. Zuvor gegen Pauli auch nur unentschieden gespielt. Der letzte Sieg war ja gegen Leipzig. Das ist so ein bisschen dem Trend entsprechend. Und wenn man sich die Kieler anguckt, dann stellt man jetzt auch nicht fest, dass die eine Riesenserie im Rücken haben. Die haben gegen Leipzig 1-1 gespielt, gegen Pauli verloren, gegen Mainz 1-1 gespielt. Aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ja, die Art und Weise, man hat so ein bisschen das Gefühl, die nehmen jetzt einfach das Herz in die Hand und alles packen alles rein in diesen Endspurt, weil sie merken, oh hoppla, da geht ja vielleicht doch noch was über das Thema Relegation und das hast du in diesem Spiel 90 plus Minuten gemerkt, dass sie einfach richtig Bock auf diese beiden Endspiele haben und alles dafür tun werden, das irgendwie hinzukriegen.
Ja, so kann man das sagen. Bitter für Kiel eigentlich, dass sie genau diese direkten Duelle unten eben dann gegen Heidenheim und Pauli beispielsweise verloren haben, weil da mit dem einen oder anderen Punkt mehr und dementsprechend 2 Punkten an der anderen Stelle weniger, dann wäre das noch deutlich enger geworden, wenn sie da jeweils die Punkte vielleicht eingefahren hätten oder vielleicht auch hier und da einen glücklichen Sieg. Dann ist es wirklich noch, würde es noch viel besser aussehen. Jetzt sind es 3 Punkte auf dem Relegationsplatz. Ich glaube, den 15. Platz, den können sie sich abschminken. Das sind 8 Punkte in 3 Spielen. Das ist sehr, sehr unrealistisch, dass Kiel jetzt auf einmal noch 9 Punkte aus 3 Spielen holt. Dafür sind auch dann die Gegner, ja, nicht die Kragenweite, Augsburg, in Augsburg, zu Hause gegen Freiburg und dann noch gegen wiedererstarkte Dortmunder. Da gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass Kiel da einen Rückstand von 8 Punkten noch aufholt. Aber ja, Relegation ist auf jeden Fall noch drin. Kiel wird ein ekliger Gegner sein, wenn sie die Leistungen, die sie jetzt gegen Gladbach gezeigt haben, bestätigen können, auch gegen andere. Und da sind sie vielleicht so ein bisschen auch das Zünglein an der Waage, was die europäischen Platzierungen angeht, weil Freiburg und Dortmund ja noch mittendrin sind und mitmischen. da könnte Kiel nochmal ein garstiger Gegner sein. Und ja, erstmal stehen jetzt 3 Punkte zu Buche am Spieltag 31 und die sind verdient und lassen Kiel weiter hoffen.
Absolut. Völlig verdienter Sieg. Wenn man bei Social Media reinguckt und den Fans der Störche so ein bisschen eine Minute schenkt, dann liest man im Prinzip einen quasi Herzinfarkt nach dem anderen. Das schien auch für oder gerade für beteiligte Fans eine absolute Achterbahn der Gefühle gewesen zu sein. Als neutraler Zuschauer, muss ich sagen, war das einfach höchst unterhaltsam. Und ich dachte mir schon so, was geht da eigentlich ab? Die Art, wie die Tore fallen, da ist ja auch eine gewisse Qualität drin, beziehungsweise auch schöne Tore dabei, hat auch Spaß gemacht. Wetter war gut. Also so als neutraler Zuschauer hat das Spiel einfach unglaublich viel drin gehabt.
Ja, und wo du gerade sagst, schöne Tore, da möchte ich einfach nochmal Alassane Plea herausheben, den wir hier an der einen oder anderen Stelle schon mal als absoluten Baller erwähnt haben, weil wie der sein Tor macht, wie er mit dem linken Fuß den Ball am Gegner vorbei, also er nimmt den Ball mehr oder weniger an und legt ihn sich gleichzeitig vorbei und schließt dann auch mit links aufs kurze Eck ab. Der Typ ist am Ball einfach eine absolute Maschine und ich hatte immer schon das Gefühl, der ist auf dem absteigenden Ast, weil er 1-2 Saisons drin hatte, wo der einfach wirklich nicht so gut ist. Der ist ja jetzt auch schon in der 7. Saison bei Gladbach. Aber wenn du dich bei ihm auf was verlassen kannst, dass er alle 4-5 Spiele macht, er mal eine richtig schöne Bude. Dieses Jahr auch wieder eine seiner deutlich stärkeren Saisons mit 17 Scorern jetzt nach 28 Spielen, davon nur 23 von Anfang an. Das heißt, wenn der startet, dann hat er eigentlich immer einen Scorer auf dem Fuß. Und ja, geiler Kicker, aber insgesamt ein paar schöne Tore in dem Spiel zu sehen. Ich habe eben gesagt, die Kieler können weiter hoffen. Das wäre eigentlich die perfekte Überleitung gewesen zum nächsten Spiel, weil das spielt Hoffenheim gegen Dortmund. Das war auch,
Gott.
Das war auch ein wildes Spiel. Was zunächst so aussieht, als wäre es mal wieder irgendwie typisch Dortmund dieses Jahr, weil die gehen in Führung, die verschießen Elfmeter, sie kriegen den Ausgleich, gehen wieder in Führung und dann ist es kurz vor Schluss. Eigentlich denkst du schon wieder, jetzt gehen sie wieder K.O. und nehmen nicht die 3 Punkte mit nach Hause. Aber auch dort kann man schon so ein bisschen auch einen Wandel bei Dortmund erkennen. Wie sie vielleicht vor 5, 6, 7 Wochen noch komplett eingeknickt wären, haben die sich dann doch nochmal zusammengerauft und gesagt, wir brauchen diese 3 Punkte jetzt, wir wollen diese 3 Punkte jetzt. Und schießen am Ende auch noch das 3-2 durch Anton. Da geht eine sehr, sehr kritische Szene voraus mit einem vermeintlichen Foulspiel am Torwart Baumann vom Dortmunder Chukwuemeka. Ich glaube, wir sind uns relativ einig gewesen. Wir haben kurz geschrieben dazu, Chukwuemeka, der spielt den Ball nicht, rauscht im Fallen mit dem Knie, glaube ich, oder mit dem Schienbein gegen Baumanns Kopf. Und ich hätte gesagt und war dann auch ein bisschen verwundert, weil es sich angeguckt wurde, dass da nicht auf Elfmeter, das wäre komisch gewesen, sondern darauf entschieden wurde, das Tor zurückzunehmen. Hat sich deine Meinung dahingehend noch geändert oder bleibst du bei deiner initialen Meinung?
Ich finde es ganz, ganz schwierig, ne? 50-50, sehr knifflig, das waren so die Worte, die wir gewählt hatten, als wir geschrieben haben. Ich bin so ein bisschen mit einer leichten Tendenz bei, du kannst es schon geben. Also, ja.
Es ist nicht 100%, das würde ich auch sagen. Es ist nicht so, du musst es zurücknehmen. Ja. Da hat sich der Trainer Ilzer danach im Interview zu hinreißen lassen, zu sagen, das ist eine Skandalentscheidung, ja. Davon bin ich ganz weit weg. Aber die Dortmunder hätten sich, glaube ich, definitiv nicht darüber beschwert, wenn es zurückgenommen wäre. Am Ende ist es dann vielleicht ein bisschen glücklich, aber es ist keine Skandalentscheidung. Also da muss ich wirklich auch vehement widersprechen. Das ist eine Quatschaussage, die vielleicht auch aus so einer Not herauskommt, weil man so ein Spiel zu Hause noch unglücklich verliert und einfach generell schon kurz vor der Entlassung steht als Trainer. Aber also das als Skandalentscheidung zu bezeichnen, das finde ich auch Quatsch. Knifflig ist ein gutes Wort dafür. Es ist wirklich einfach, auf der einen Seite denkst du, ja, er fällt aber schon und rauscht dann in ihn rein. Das heißt, er macht nicht irgendwie bewusst noch einen Schritt in den Torwart rein. Gleichzeitig trifft er ihn eindeutig. Ich bin kein Schiedsrichter-Experte und könnte gar nicht sagen, wie die klare Regelauslegung da ist. Am Ende haben sie sich jetzt eben dafür entschieden, das laufen zu lassen, was ja auch die initiale Entscheidung war. Vielleicht hat das dann am Ende auch die ausschlaggebende Rolle gespielt, dass man es eben nicht zurücknehmen wollte, weil die Entscheidung auf dem Platz eine andere war.
Gut, das ist spekulativ und die Schiedsrichter haben sich ja auch nicht dazu hinreißen lassen, das zu erörtern. Das werden sie auch im Nachgang wahrscheinlich nicht tun. Ilsa, natürlich sieht er das so, dass er emotional argumentiert hat. Ja. Genau, dass er emotional argumentiert hat, kann man auch schon ganz gut daran festmachen, dass er das angefangen hat zu vermengen und sagte, naja, wie kann man so eine Entscheidung in einem Spiel treffen, wo es für uns um den Klassenerhalt geht und für Dortmund nur ums internationale Geschäft? Das ist hier Existenzkampf versus das ist natürlich völlig daneben argumentiert, weil für Dortmund ist das Erreichen des internationalen Geschäfts wahrscheinlich genauso wichtig wie der Klassenerhalt für Hoffenheim. Und ja, natürlich geht es um Existenzen, aber dann willst du deswegen jetzt mit einer anderen Bewertung in Abstiegsduelle gehen.
Kannst du ja also, gar nicht.
Kannst du nicht machen. Ja, die Entscheidung ist strittig, aber das ist nicht die einzige Szene, beziehungsweise lass uns die Szene abrunden, indem man, und das ist ein Schmankerl, nochmal die Kicker-App öffnet, sich den Ticker anguckt und dann feststellt, 90. plus 13, rote Karte für Mannschaftsarzt Kern. Das finde ich lustig. Und ansonsten vielleicht nochmal kurz zurückspulen, denn das Spiel hatte mehrere Geschichten und eine war ja Girassi, der trifft. Dann gibt es Elfmeter für Dortmund. Can will schießen, Girassi will den Ball, Can sagt nein. Dann sagt Can doch ja, hey, du kannst den Ball haben. Girassi schießt und verschießt. Da dachte ich schon so, das könnte so ein Knackmoment sein irgendwie. Dann Loschek von Leverkusen gekommen, trifft richtig schön, wie ich finde. Brandt trifft richtig schön, wie ich finde. Und ja, auch Kadjabek trifft richtig schön, wie ich finde. Antons Tor ist das am wenigsten schöne, aber meist diskutierte. Es ist insgesamt ein extrem, extrem wichtiger Dreier für Dortmund, die auch mit X-Goal-Wert von 2,66 den Hoffenheimer mit ihren 1,15 doch überlegen schienen, sind ähnlich viel gelaufen, hatten 62% Ballbesitz, haben mehr Torschüsse und Standards produziert. Also unterm Strich geht der Sieg in Ordnung. Wie er zustande gekommen ist nach hinten raus, ist höchst diskutabel.
Ja, das können wir, glaube ich, genauso stehen lassen. Man spricht ab und zu davon, von diesen Entscheidungen, ja, bei 100 Mal entscheidet der Sohn so oft in die Richtung. Das ist, glaube ich, wirklich relativ 50-50. Also wenn du immer in der Realgeschwindigkeit einen Schiedsrichter diese Szene bewerten müsste, dann würde es wahrscheinlich mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen, weil es wirklich einfach keine hundertprozentig richtige Entscheidung dort gibt. Es gibt Pro und Contra für beide Sichtweisen. Und am Ende, ja, nochmal spekulativ könnte ich mir eben vorstellen, dass es dann die ausschlaggebende Entscheidung auf dem Platz einfach bleibt, um auch die Schiedsrichter vielleicht ein bisschen mal wieder zu stärken. Das ist in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mit dem VAR immer weniger geworden, dass die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz weniger wert ist. Heute auch gerade im Volkspark wieder eine Entscheidung. Das 2:1 von Karlsruhe, was erst auf Abseits geprüft wurde. Und dann schauen sich die Videoschiedsrichter das an und winken dann aber nochmal den Schiedsrichter raus, dass er sich's nochmal selber anguckt. Und bei einer Entscheidung wie Abseits, wo es einfach nur die Entscheidung gibt, ja Abseits, nein Abseits und nicht wie ist der Arm abgespreizt, bla, von wem kommt der Ball, bla, ja, das ist beim Abseits auch, wird ja aber weniger kompliziert als bei der Handregel. Dann denke ich mir immer, also entweder lasst ihr die Entscheidung den Schiedsrichter treffen oder ihr seid doch zu zweit da im Videoraum, dann müsst ihr doch irgendwie in der Lage sein, das selber zu entscheiden. Was soll der denn jetzt auf seinem kleinen Einscreen da besser entscheiden als ihr? Aber Lukas, lass uns das Thema VAR jetzt nicht aufmachen.
Bitte nicht.
Bitte nicht, dann wird es die nächste Sonderfolge. Wir gehen jetzt einfach zum nächsten Spiel. Lass uns, bevor wir das machen, noch kurz auf die Tabelle schauen, was das für Hoffenheim und Dortmund bedeutet.
Yes.
Hoffenheim, die haben wir eben schon erwähnt, im Atemzug mit Kiel, dass es für die Kieler wahrscheinlich sehr schwer wird, Hoffenheim auf Platz 15 noch zu erreichen. 8 Punkte davon. Ja, Hoffenheim, das ist einfach eine richtige Lulli-Saison. Ich glaube auch nicht, dass sie noch Angst haben müssen, dass Heidenheim die noch überholt für die Relegation. Dafür sehe ich Heidenheim auch nicht gefestigt genug. Möchte aber jetzt schon sagen, dass Heidenheim, das wird ein richtig ekliger Relegationsgegner. Wünsche ich niemanden aus der zweiten Liga gegen die ran zu müssen, weil die nominell von den Spielern, die sie teilweise haben, so ein Paul Wanner, der da rumläuft und auch andere, ein Dorsch, und die haben da ein paar richtig gute Kicker dabei. Ich glaube, die werden es, wenn sie in die Relegation kommen, ich glaube, die werden es auf jeden Fall machen, fast egal, gegen wen die spielen, außer natürlich, sie spielen gegen den HSV, dann ist es 2x4-0. Aber ansonsten werden die Heidenheimer, glaube ich, die bleiben in der Liga, so oder so.
Vielleicht ja, noch ganz kurz, bevor, ja genau, achso, sorry, ja, ich wollte noch auf das Restprogramm zu sprechen kommen.
Restprogramm von Hoffenheim können wir gleich gerne noch mal kurz draufschauen. Dortmund jetzt aktuell auf Platz 6. Gut gelaufen der Spieltag, kommen wir gleich nochmal, runden wir gleich nochmal ab, warum das für die Dortmunder gut gelaufen ist mit ein paar anderen Ergebnissen. Mainz können wir schon mal spoilern, die Bayern haben 3-0 gewonnen. Eigentlich müssen wir nochmal kurz gleich was zu Thomas Müller sagen. Hast du das nach dem Spiel, das Interview mit Serge Gnabry und Thomas Müller gesehen?
Nee.
Guck dir das später nochmal an, für alle, ja, die es gesehen haben. Es war wirklich Thomas Müller in a nutshell. Das war ganz, ganz witzig. Serge Gnabry hat das Interview beendet. Gnabry war im Interview. Müller kam einfach irgendwann dazu und hat sich daneben gestellt und die haben einfach da ein Interview geführt und gelabert. Und Gnabry irgendwann einfach nur lachend und kopfschüttelnd das Mikro dem Sky-Mitarbeiter übergeben und meinte, das ist einfach Wahnsinn. Das war eine ganz witzige Szene. Aber Mainz hat verloren, Dortmund gewonnen, dadurch schon mal die Mainzer überholt und auch Leipzig werden wir gleich noch besprechen. Aber jetzt erstmal das Restprogramm der TSG aus Hoffenheim. Lukas, wie sieht das aus?
Ach so, das interessiert mich ja echt gar nicht. Ich wollte auf das Restprogramm von Dortmund zu sprechen kommen. Das finde ich dann viel spannender. Dann lass
es doch das machen. Ich habe es aber kurz noch offen von Hoffenheim in Gladbach, in Wolfsburg, zu Hause gegen Bayern. Das sind solide ein Punkt, wenn sie da holen. Und jetzt zu Dortmund.
Dortmund hat Wolfsburg, Leverkusen und Kiel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du musst das also im Kontext betrachtet sehen, wenn du dir das Restprogramm von Freiburg anguckst und von Leipzig, ich habe das Gefühl, dass Dortmund am Ende noch der lachende Dritte sein könnte und doch noch in die Champions League einzieht.
Das hätten wir vor zwei Monaten alle nicht gedacht, weil da sah es wirklich ganz düster aus um die Borussia. Aber ja, mittlerweile ist es eigentlich wieder easy möglich, wenn man seine eigenen Spiele gewinnt. Freiburg dieses Jahr auch so ein, man kann nicht sagen, dass es eine Achterbahnsaison ist, weil sie stehen auf Platz 4, aber auch auf Platz 4 mit 10 Niederlagen. Also die haben weniger Spiele gewonnen, als sie nicht gewonnen haben. Und es sind ein bisschen auch die Umstände dieser Saison, dass sie so weit oben stehen dürfen. Ja. Jetzt zuletzt eine sehr starke Phase nach 7 Spielen ohne Sieg, auf einmal 3 Siege in Folge und auf einmal bist du wieder unter den Top 4. Da musst du dann auch schon gucken, dass die anderen auch irgendwie ziemlich missgebaut haben. Ich sehe gerade ein, das eine war ein Testspiel oder ein Pokal, nee, ein Testspiel, aber 6 Spiele vorher dann nicht gewonnen und jetzt auf einmal wieder 3 Siege. Es geht ganz schnell. Es erinnert ja fast schon an die zweite Liga, wo du mit 3 Siegen oder 3 Niederlagen eigentlich mal eben von Platz 1 bis 9 durchgereicht werden kannst oder umgekehrt. Ähnlich auch, was die europäischen Plätze angeht in der Bundesliga. Lukas, das letzte Spiel. Wollen wir das nochmal in Angriff nehmen? Das machen wir sofort. War es das Topspiel? Es war das Tipico-Topspiel, ne?
Tipico. Mhm.
Tipico-Topspiel.
Tipico.
Frankfurt Dibigo mit Ugo Egidige, wie der Lothar sagen würde. Und es war ein sehr deutliches Spiel. Aus verschiedenen Gründen wurde es deutlich. Einmal das Ergebnis ist deutlich, aber auch spielerisch war es spätestens nach der roten Karte, die sehr verdient war, für Biciabu von Leipzig. Es war eine klassische Notbremse. Spätestens da war es, ich sage jetzt nicht Klassenunterschied, aber es war in dem Spiel schon dann sehr, sehr deutlich, dass gerade in Unterzahl Leipzig keine Chance hat gegen mal wieder erstarkte Frankfurter, die in den letzten Wochen auch ein bisschen durchhingen. Knauf hat mal wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich höre ab und zu mal so aus Frankfurter Kreisen und dann damit meine ich eigentlich nur Nico Heimer von Calcio Berlin, der großer Frankfurt-Fan ist, der immer mal wieder sagt, ja, Knauf, der macht halt hier und da mal ein Weltklasse-Spiel, aber dann auch sehr viel Luft nach oben in anderen Spielen. Aber der macht erstmal einen schönen Doppelpack. Am Ende geht das Spiel 4-0 aus. Der, wie eben schon angekündigte EGDG, macht das 3-0 per Kopf und Koch macht auch noch per Kopf. Und dann war auch so nach der Minute 71 hat man auch gemerkt, da wird jetzt auch ein ganz lockerer Gang auch mal zurückgeschaltet.
Ja, ich habe leider die Statistik nicht mehr parat, aber als ich das Spiel live gesehen habe, da bin ich mir ziemlich sicher, wurde sie eingeblendet zur Halbzeit. Und zwar ist das für mich der Wert des Spiels. Das ist der X-Goal-Wert zur Halbzeit von RB Leipzig. Schätz mal bitte, wie hoch der war.
0,02.
0,05. Ja. Das ist
stark.
Also, da bleibt mir die Spucke weg. Ich weiß gar nicht, wir reden hier von RB Leipzig. Ne? Wir reden hier von Spielern wie Xavi, wie Cesko, wie Baumgartner, Also ich 0,05 zur Halbzeit. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Lukas, reg dich nicht so auf. Das wird schon irgendwie besser geworden sein. Ja, ist es auch. Aber unterm Strich stand nach 90 Minuten 0,36 als X-Goal-Wert. Und da
ist dünn.
Das ist nicht dünn. Das ist einfach katastrophal, ja. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Letzte Woche, da sagte ich noch, hier Leipzig, gar kein Problem für Frankfurt. Das holen die locker weg. Du hast kurz irgendwie ein bisschen kritisch geguckt, weil natürlich hat Leipzig diesen Namen und diese Spieler und dieses Image, das hier arbeitet, ein Top-Team zu sein in Deutschland. Aber diese Saison ist sowas von dünn von denen. Die Platzierung spiegelt das nicht wieder. Die sind viel zu gut platziert für das, was sie abliefern, die Saison.
Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Frankfurt mit dem Sieg jetzt 6 Punkte vor Platz 5. Das war ein klassisches 6-Punkte-Spiel gegen Leipzig. Das deutlich bessere Torverhältnis, mit einem Sieg aus den letzten 3 Spielen wird Frankfurt sicher in die Champions League einziehen. Und auch da, wir kennen das aus der zweiten Liga, man muss immer davon ausgehen, dass die Teams dahinter nicht alle jedes Spiel gewinnen. Dementsprechend kann Leipzig das nicht locker angehen, aber haben es auch direkt, habe ich gerade Leipzig gesagt, Frankfurt hat es selber in der Hand. Die spielen nämlich noch gegen Mainz und Freiburg. Also es könnte richtig unangenehm werden, aber lieber immer das Heft des Handelns in der eigenen Hand haben, und mit einem Sieg gegen Mainz wären sie dann eigentlich fast schon mit Unentschieden. Ja, sie haben es auf jeden Fall selber in der Hand, und ich glaube, spätestens nach dem Sieg jetzt sollte Frankfurt das auch nach Hause bringen und wieder in der Champions League spielen. Also das ist jetzt, das haben die dieses Jahr nicht in der Champions League, aber das zweite Mal innerhalb von 3 Jahren Champions League für Frankfurt. Das ist schon stark.
Absolut, und es ist vor allen Dingen auch deswegen sau interessant, weil ich glaube, dass wenn sie das Ticket für die Champions League lösen, Frankfurt auf dem Transfermarkt ein unglaublich spannendes Thema sein wird. Denn nicht nur, weil Marmoush gegangen ist und der noch nicht so wirklich ersetzt wurde, muss Frankfurt aus meiner Sicht jetzt irgendwie den Griff ins obere Regal machen, dann erst recht. Ja, also wenn sie es schaffen, das Ticket zu ziehen, dann ist das für mich fast gleichbedeutend mit der Erwartungshaltung, dass da ein richtiger Kracher-Transfer kommen muss und auch wird. Und da bin ich einfach gespannt drauf. Ich habe keine Idee, wer das sein könnte, also wenn du mich jetzt fragen würdest. Aber das Gefühl, dass da auf dem Transfermarkt dann richtig was Geiles passiert, das ist mit dem Champions-League-Einzug bei mir korreliert das hart.
Ja, ist ja jetzt auch eine richtig gute Adresse geworden, ne? Also das sehen ja auch die Spieler, das sehen Berater, dass Frankfurt sich jetzt wirklich im europäischen Geschäft in den letzten Jahren absolut etabliert hat, sei es über die Euroleague oder jetzt sogar regelmäßig auch dann auch Champions League. Das geht ja niemanden vorbei im europäischen Fußball. Jeder hat die Frankfurt-Fans in den europäischen Stadien aus dem Euroleague-Run oder auch in der Champions League im Kopf. Und für so ein Team oder für so einen Verein zu spielen, und dann ist es gleichzeitig sportlich auch noch erfolgreich. Also da hat Frankfurt in den letzten Jahren sich wirklich so einen krassen Status erarbeitet, gemeinsam mit den Fans, mit dem Umfeld, mit dem Management. Das ist schon, ja, next level, muss man einfach sagen. Also das gab noch in den vergangenen Saisons, gab es auch durchaus mal irgendwie eine Eintracht, die eher in den unteren Drittel der Tabelle zu finden war. Aber die letzten 5, 6, 7 Jahre wirklich eine krasse Entwicklung gemacht. Und die graben auch immer Spieler aus. Das ist einfach richtig stark, was die da machen.
Definitiv.
Gefällt mir gut, 1000-mal besser als Leipzig, die da oben etabliert zu haben. Und ja, das ist ja in der Bundesliga eigentlich, so kennen wir es, dass das immer mal so ein bisschen durchrotiert. Bayern, Dortmund, die eigentlich verlässlichen Champions-League-Kandidaten. Und dann gibt es mal Stuttgart, dann gibt es mal Leverkusen, dann gibt es mal Leipzig. Und dann gibt es hier und da vielleicht auch eine Überraschung, so wie dieses Jahr dann mit Freiburg und oder Mainz. Und oder kann man, glaube ich, streichen. Es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nur oder sein. Aber ja, die Frankfurter, die machen es gut die letzten Jahre.
Kann man nicht anders sagen. Hast du sonst noch was zu dem Spiel?
Zu dem Spiel habe ich stand jetzt nichts mehr. Und ich glaube fast, Lukas, dann können wir hier nach einer knackigen 50 Minuten können wir die Folge zumachen. Vielleicht noch einen abschließenden Blick auf die Tabelle. Frankfurt schon eingeordnet auf Platz 3 mit 55 Punkten, 4 Punkte vor auf Platz 4, 6 Punkte auf Platz 5. und 7 Punkte auf Platz 6, die Dortmunder. Ja, das geht da wirklich Step by Step. Platz 8 bis 5 sind jeweils nur ein Punkt voneinander getrennt. Auch wild, dass man die Bremer dort oben sieht, die heute nur ein 0:0 gegen St. Pauli erreicht haben. Mit 2 Punkten mehr wären die auch punktgleich mit Dortmund. Und mitten in der Verlosung um die europäischen Plätze, es ist wild. Es ist wirklich wild. Deswegen mögen wir den Fußball, weil wir so viel spekulieren können, wie wir das hier auch nur irgendwie wollen, mit unserem ja streng limitierten Fachverstand. Und dann ist es jede Woche wieder spannend, Lukas, und dann können wir uns darüber unterhalten und das machen wir nächste Woche auch wieder.
So ist es. Wir bewegen uns in ganz großen Schritten auf das Finale gerade zu. Es sind noch 3 Spieltage und ja, es ist noch in vielen Regionen der Tabelle einiges möglich, Bewegung drin. Ganz oben und ganz unten ist es gegebenenfalls schon etwas absehbar. Der Rest bleibt Gott sei Dank spannend. Es war mal wieder eine Freude. Herzlichen Glückwunsch nach Liverpool nochmal zum Titel in der Premier League und alles Weitere nächste Woche, lieber Lutz.
So machen wir das. Schön, dass ihr dabei seid und wir hören uns nächste Woche. Adieu, tschüss.
Ciao.